Deswegen auch, weil dieser Text so lange ist und weil der so viel enthält und auch so viel enthält, wo wir was daraus lernen können, kann ich heute nicht auf alles eingehen. Also seht es mir bitte nach, wenn ihr jetzt beim Lesen von diesem Text euch gedacht habt, Mensch, das oder das ist ja voll interessant und ich da vielleicht nicht drauf eingehe. Ich kann jetzt leider nicht auf alle Aspekte dieser zwei Bibelkapitel eingehen. Aber den Schwerpunkt, den haben wir ja auch schon gehört, um was es heute geht, 2 gegen 10. Der Schwerpunkt sind heute ein bisschen die Personen, die da vorkommen in diesem Text und vor allem die Personen dieser Kundschafter. Gucken wir uns aber erst nochmal an, was da alles passiert ist, für den Fall, dass ihr nicht ganz folgen konntet oder dass ihr vielleicht das ein oder andere vergessen habt, was wir gerade gehört haben. Das Volk Israel, das befindet sich da gerade in einer Wüste, in der Wüste Paran. Und die stehen kurz davor, in ein Land zu kommen, das Gott ihnen versprochen hatte, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Das darf man jetzt, also Milch und Honig ist da, das war so, aber das war natürlich nicht alles dort, weil vielleicht mag jemand gar kein Honig oder ist laktoseintolerant oder sonst irgendwas. Und dann denkt er sich, was soll ich in diesem Land mit Milch und Honig? Also das war einfach ein Land, wo es alles im Überfluss gab, wo alles satt und reich und wunderbar, alles ganz toll war. Und um dieses Land zu bekommen, mussten die Israeliten aber kämpfen. Also da stand ihnen noch einiges an Kampf bevor, das war jetzt nicht so ganz einfach alles. Und bevor sie da jetzt hin sind, haben sie erstmal Kundschafter ausgeschickt. Das geht jetzt aus diesen beiden Kapiteln nicht so ganz deutlich hervor, aber wenn wir ein bisschen weiter hinter gucken in die Bibel, im 5. Buch Mose, im 1. Kapitel ab Vers 19, glaube ich, da ist diese Geschichte nochmal zusammengefasst überliefert, da erzählt Mose das nochmal nach und da erfahren wir, dass das wohl die Intention des Volkes war, dass man da Leute ausschickt. Also dass das nicht einfach so von Mose angeordnet war oder von Gott, sondern dass das Volk wollte, dass man erst nochmal Kundschafter in dieses Land schickt. Also die haben nicht einfach sich darauf gefreut, was Gott ihnen da anbietet, sondern die wollten erst nochmal gucken, wie das eigentlich da so ist. Dann hat man das gemacht, man hat Kundschafter ausgewählt, angesehene Leute aus den 12 Stämmen, also von jedem Stamm einen, also auch Leute, die ja, sich schon mal irgendwie bewährt hatten, die Führer waren, die schon mal irgendwie was gemacht haben, was vorzuweisen hatten, die hat man ausgesucht und die sollten dieses Land auskundschaften. Also zuverlässige Leute oder Leute, wo man gedacht hat, die können das auch gut beurteilen. Dann sind diese Kundschafter losgeschickt worden, sind in dieses Land gegangen und haben sich alles angeguckt. Dann kommen sie zurück und berichten von diesem Land. Und wir erfahren hier, es gab dort riesige Trauben, also eine diese riesige Traube, die wird oft auch, gibt es auch in Kunstwerken und Bildern und so, so eine richtige dicke, fette Traube, die da an so einem Stock von 2 Männern getragen wird. Sich vorstellt, was das wohl für eine Frucht war, als ich glaube, wie das da steht, Gott kann wunderbare Dinge tun und Gott kann auch solche gigantischen Trauben machen. Das denkt man, was man da von Wein draus machen kann, auch so fetten Traube, das ist bestimmt. Ja, auf jeden Fall haben die da viele tolle Dinge gesehen in diesem Land und davon berichten sie. Sie haben aber auch was anderes gesehen. Sie haben auch gesehen, dass in diesem Land starke andere Völker sind, die dieses Land schon besitzen. Sie haben gesagt, das sind Riesen, die sind gigantisch, die sind groß, die sind stark und wenn wir die angucken, die sind für uns wie Riesen und wir sind für die wie Heuschrecken, wie kleine Insekten. Und das wurde ein bisschen unterschiedlich erzählt von den unterschiedlichen Kundschaftern. Also 10 Stück haben das wohl mit Betonung auf diese Riesen und diese starken Völker da erzählt. Und 2 Stück haben das wohl eher mit Betonung auf das wunderbare Land erzählt. Das waren Josua und Kaleb gegen die anderen 10. Die Namen kann man sich schwer merken, weil die ja nicht mehr so oft vorkommen. Auf jeden Fall hatten die ganz unterschiedliche Sicht auf dieses Land. Das führt dazu, wo das Volk das hört, dass die ziemlich missmutig werden. Sie werden traurig, sie werden stinkig, sie murren und sie fangen an, sich wieder mal gegen Mose und gegen Gott aufzulehnen. Weil sie sagen, was ist denn das für ein Land, wo wir da hin sollen, wenn da so starke Leute sind, das können wir ja vergessen, da brauchen wir gar nicht versuchen, alles ganz schlimm, alles ganz schlecht. Und das ganze Volk murrt und wird missmutig. Das führt sogar dazu, dass sie ihre Anführer Mose und Aaron töten wollen. Und das sind jetzt zwei Stück, die so auf der Seite von Mose und Aaron stehen, nämlich dieser Josua und dieser Kaleb. Die versuchen, das Volk zu beschwichtigen, heißt es hier, und die versuchen, das wieder gut zu machen, was die anderen zehn versaut haben, nämlich, dass sie jetzt so schlecht über dieses Land denken und ja, versuchen da einfach zu vermitteln und wieder Frieden zu stiften. Und Gott ist ziemlich zornig über das Ganze. Gott ist zornig über dieses Volk, weil sie sich schon wieder gegen ihn auflehnen, weil sie ihm schon wieder misstrauen, weil sie schon wieder gegen ihn sind und weil sie schon wieder murren. Und dann kommt Mose und tut Fürbitte für dieses Volk. Mose bittet vor Gott, er sagt, guck mal, du bist doch so gnädig, du bist doch so gütig, er appelliert an Gottes Charakter und auch daran, wie wohl die anderen Völker das sehen, wenn sie dann sehen, dass Gott sein Versprechen nicht halten kann, dass sie dann bestimmt die anderen Völker denken, dass Gott unfähig war, das zu tun. Und so geht es ein bisschen hin und her, aber Gott lässt sich bitten. Auf Moses Fürbitte hin lässt Gott sich bitten, vergibt und vernichtet die Israeliten nicht, aber er hat eine Strafe für sie. Er sagt, die Leute, die da jetzt so sich aufgelehnt haben, die kommen nicht in mein Land. Alle über 20, die Männer, die werden alle in der Wüste sterben. Ihr müsst 40 Jahre durch die Wüste umherirren. Eure Kinder, die werden dieses Land dann mal sehen. Und so hält Gott dann am Schluss sein Versprechen ein, dass er sie dahin bringt. Aber für den Großteil des Volkes ist das Ganze gelaufen und sie werden da nicht reinkommen. Und was Gott noch macht hier ist, er gibt zwei Menschen ein ganz besonderes Zeugnis. In diesem Fall nicht Mose und Aaron, sondern Josua und Kaleb. Und um die beiden, das wollen wir uns genauer angucken, die Rolle dieser beiden Leute. Ich habe da zwei Punkte zu diesem Text. Der erste Punkt ist 10 ungläubige Gewinner. Der zweite Punkt, 2 gläubige Verlierer. Gucken wir uns zuerst diese 10 ungläubigen Gewinner an. Warum Gewinner, kommen wir gleich dazu. Es waren ja 12 Kundschafter berufen, die zuerst in dieses Land gehen sollten und sich alles da angucken. Wie gesagt, es waren Führer, also angesehene Leute, also es waren schon vorsortierte Leute. Also man hat nicht irgendjemand genommen, wo man sich nicht sicher sein konnte, was erzählt er so, wie ist so seine Einschätzung, sondern man hat nach Leuten geguckt, wo man gedacht hat, die haben ein bisschen was auf dem Kasten, denen kann man das zutrauen, da auch zuverlässig das Land anzugucken, das auch zu bewerten und auch dann zuverlässig zu berichten, wie das ist. Wie gesagt, es ist eigentlich schon ein bisschen komisch, dass da überhaupt Kundschafter hingegangen sind. Wenn das Volk jetzt voller Glauben gewesen wäre, wäre das unnötig gewesen. Hätten sie sagen können, Gott hat uns das versprochen, Gott hat uns dieses tolle Land versprochen. Hat es gesagt, das ist ein Land, das von Milch und Honig fließt. Was braucht man da noch Kundschafter? Aber das Volk wollte es so, also hat man 12 solche Kundschafter rausgesucht. Wenn wir jetzt zuerst diese ersten 10 angucken, die da genannt werden, also wir klammern Kaleb und Josua mal aus, gucken uns die anderen an. Die kamen in dieses Land und die sahen zuerst mal diese gigantischen Früchte, diese großen Trauben, diese richtig fette Weintraube, die man zu zweit tragen musste und diese ganzen anderen wunderbaren Dinge, die es da gab. Und sie haben bestimmt Gefallen daran gehabt, so haben sie es ja auch berichtet, das Land ist wirklich so. Und da merkt man aber auch schon ein bisschen so, so richtig viel Vertrauen ist da nicht da. Wenn man Kinder hat, wenn die klein sind, dann vertrauen die ja so richtig rückhaltlos noch. Die lassen sich fallen, wenn man sagt, sie sollen runterspringen und die vertrauen einem voll. Und desto älter die werden, desto misstrauischer werden die Kinder. Vielleicht ist das nur bei mir so, vielleicht haben die eine schlechte Erfahrung gemacht irgendwann mal. Aber desto älter sie werden, desto mehr hinterfragen sie. Wenn man ihnen irgendwas sagt, was sie machen sollen, da werden sie immer kritischer und gucken immer erstmal und dieses Urvertrauen nimmt so langsam ab und man fängt selber an so zu beurteilen und alles ein bisschen einzuschätzen und traut vielleicht nicht mehr so ganz. Und so ähnlich ist es hier bei diesem Volk, da ist es nicht so, dass die, ah ja klar, dieses Land brauchen wir uns gar nicht vorher angucken. Gott hat gesagt, es ist toll, also ist es toll. Sondern sie wollen erstmal gucken. Erst nochmal sich selber ein Bild machen, erst es selber nochmal beurteilen, wie dieses Land denn ist, bevor sie dann dahin gehen. Und diese 10 Kundschafter, die sind da auch ziemlich kritisch eingestellt. Sie schauen sich das an, sehen die tollen Sachen und dann sehen sie aber, das sind aber Riesen in diesem Land. diese Riesen, von denen, also von Riesen wird schon früher berichtet in der Bibel, in 1. Mose 6, Vers 4, da lesen wir von das erste Mal davon, da hieß es, in jenen Tagen waren Riesen auf der Erde. Und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Das heißt, da gab es schon mal Riesen, die entstanden sind aus Verbindungen zwischen Söhnen Gottes, heißt es hier, ist aber nicht zu vergleichen mit dem Sohn Gottes, also mit so Engelwesen, die sich gepaart haben mit Menschen, Frauen, und dann kamen da solche ziemlich großen Menschen, also Riesen raus. Die gab es damals. Es ist jetzt fraglich, ob es die zu dieser Zeit noch gab in diesem Land, also ob das wirklich Riesen waren oder ob das einfach sehr großgewachsene Männer waren, also sehr großgewachsenes Volk, und das Ganze ein bisschen übertrieben wurde von diesen 10 Kundschaftern. Man neigt ja manchmal dazu, dass man Dinge ein bisschen übertreibt, damit es einfach mehr wirkt. Und vielleicht haben diese Kundschafter hier nur dieses Wort Riesen gebraucht, und in Wirklichkeit waren es halt einfach große stämmige Kerle, die da lebten in diesem Land. Auf jeden Fall liegt die Betonung des Berichtes dieser 10 Kundschafter auf dem Gefährlichen, was es in diesem Land gibt, auf den Gefahren, auf dem Schlimmen, auf dem, was da droht. Die Betonung liegt nicht auf dem Wunderbaren, auf diesem tollen Land. Und es führt dann dazu, dass die Moral im ganzen Volk madig gemacht wird. Das führt dazu, dass alle Leute missmutig werden. Das führt dazu, dass die alle nicht mehr an diese große Verheißung Gottes denken, was das für ein wunderbares Land ist, sondern nur noch an diesen Bericht dieser 10 Leute, wie schlimm dort alles ist. Das wird noch schlimmer. Die 10 Kundschafter, von denen heißt es dann, dass sie nicht nur einen neutralen Bericht abgegeben haben über dieses Land, sondern sie streuen böse Gerüchte, erzählen irgendwelche furchtbaren Dinge, wie schlimm es dort ist, bringen ein böses Gerücht über das Land, das sie ausgekundschaftet hatten, heißt es hier in dem Bibeltext. Und sie erzählen, dass das Land seine Bewohner frisst und dass alle da drin riesengroß sind. Da ist mit Sicherheit viel Übertreibung, viel falsche Schlussfolgerung dabei. Sie sagen dann nämlich, wir können nicht in dieses Land hinein. Das ist die Schlussfolgerung, die das Volk dann sieht, wir können da nicht hinein. Und damit, spätestens ab diesem Punkt ist klar, das Volk misstraut jetzt Gott völlig. Sie glauben nicht mehr, was er ihnen versprochen hat. Ihr Glaube an den Herrn ist hinüber. Sie glauben nur noch das, was diese Leute ihnen erzählt haben. Und dann geht es Gejammere los, das wir hier in den Mosebüchern oft lesen, wo sie dann anfangen rumzumaulen und rumzujammern, wie schlecht alles ist und wie gut alles früher war und dass es ihnen doch in Ägypten viel besser ging. Und das Volk ist wieder an einem Punkt, wo es komplett gegen Gott ist. Und das Ganze wegen 10 Menschen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, das waren vielleicht so, man sagt so 600.000 Mann und dann noch Frauen und Kinder, also ein Millionenvolk, und 10 Leute, 10 Männer schaffen es, dass die alle sich abwenden von Gott. Da erinnern wir uns an das, was im Neuen Testament manchmal als Bild gebraucht wird. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Galater 5, Vers 9 und noch an anderen Stellen im Neuen Testament. Jesus gebraucht es auch, der Sauerteig, der alles durchsäuert. Diese 10 Menschen haben ausgereicht, um das ganze Volk von Gott abzuwenden. Sie haben alle überzeugt. Sie wollten alle wieder zurück nach Ägypten. Ägypten war ja der Ort, von dem Gott sie befreit hatte durch Mose. Wo sie geschlagen wurden, wo sie gequält wurden, wo sie unterdrückt wurden, wo Sklaverei war. Und jetzt verklären sie das Ganze im Rückblick. Wie toll war es doch damals. Wie schön war es in Ägypten. Da ging es uns doch viel besser. Da hatten wir doch wenigstens Essen. Hatten wir doch unsere Fleischtöpfe. Da gab es doch wenigstens was. Die 10 Kundschafter schaffen es also, das ganze Volk so umzustimmen und dass sie so einen verklärten, falschen Blick haben, sowohl von dem, was vor ihnen liegt, was Gott ihnen versprochen hat, als auch von dem, was hinter ihnen liegt. Und das ist so eine Sache, die uns heute auch passieren kann als Christen, als Gläubige. Wenn man am Anfang Feuer und Flamme ist, sich irgendwie bekehrt hat und dann Jesus glaubt und alles ist toll und man glaubt das alles, was da steht in der Bibel und man hofft auf das alles und man freut sich drauf, Jesus kommt irgendwann wieder, ich bin irgendwann im Himmel, da ist alles wunderbar, kein Schmerz, kein Leid, keine Tränen, alles ist toll und man ist glücklich und man ist fröhlich und man freut sich und man glaubt diesen Worten, die da stehen und irgendwann mit der Zeit, vielleicht auch durch falschen Einfluss, durch falsche Lehre, durch Leute, die einem das Ganze madig machen, wird alles ein bisschen relativiert. Ja, so ganz kann man das ja doch nicht alles glauben und diese ganzen übernatürlichen Dinge, vielleicht ist das ja alles nur, sind das ja nur Bilder und ja, mit Himmel und das, ob man das alles so ganz genau nehmen kann, wie das da steht und ja, und die anderen Menschen sind ja auch nicht schlechter und vielleicht ist anderen Religionen, da steckt ja auch ein bisschen was drin und ja, und so weiter und man entwickelt sich wieder zurück, man entwickelt sich wieder innerlich gedanklich zurück zu diesem Ägypten, aus dem er eigentlich mal befreit wurde. Und alles wird ein bisschen liberaler, alles wird ein bisschen ja, nicht mehr so hart umrissen, nicht mehr so schwarz-weiß, sondern vielmehr grau. Und so kann es auch heute passieren, dass wir, wenn wir uns viel solcher falschen Lehre aussetzen oder Dinge, die uns das alles madig machen, dass sich auch unsere Einstellung wandelt, so wie sich die Einstellung dieses Volkes gewandelt hat. Und das ist auch für uns heute eine Gefahr. Das, was hier passiert, diese Verführung, die endet, zunächst mal ist das ja, war das ja erfolgreich. Also die 10 Kundschafter, die hatten ja offensichtlich das Ziel und das Bestreben, dieses Land madig zu machen und die Leute zu warnen vor dem, was da Schlimmes auf sie lauert. Und sie haben es geschafft. Sie haben zu 10 geschafft, diese ganze Masse, diese ganze Menge an Leute zu überzeugen. Also waren sie doch erfolgreich. Das, was sie vorhatten, ist gelungen. Sie haben gewonnen. Sie haben zu 10 diese ganze Menge überzeugt. Aber dieser Sieg ist nur sehr kurz, denn kurz drauf lesen wir ja, sie sterben. Also diese 10 Kundschafter sterben. Das Volk, das stirbt am Schluss dann auch viele davon, weil sie versuchen, auf diesen Berg hochzugehen, von dem Gott gesagt hat, sie sollen das jetzt nicht machen. Das ist übrigens ganz interessant, wenn ihr da aufgepasst habt, am Schluss von diesem Text ein bisschen verwirrend vielleicht. Die Leute merken, es war doch nicht so gut, was wir da gemacht haben. Wir haben gesündigt. Jetzt gehen wir hoch auf dieses Gebirge, jetzt nehmen wir dieses Land ein. Denkt man, ja, das ist ja gut. Die haben umgedacht und machen jetzt doch was, ja, was dran ist. Aber da ist es zu spät. Zwischendrin hat Gott durch Mose gesagt, halt, jetzt ist es vorbei für euch. Ihr lauft jetzt 40 Jahre durch diese Wüste. Jetzt geht es nicht in das Land. Und das Volk will aber jetzt trotzdem in das Land und geht da hoch und dann sterben ganz viele von denen. Ich habe mal vor Jahren, meine Frau und ich, wir hatten irgendeine Diskussion, ich weiß nicht mehr, um was es ging. Auf jeden Fall ging es darum, wir wollten da zu meinen Eltern fahren und keine Ahnung, aus irgendeinem Grund, vielleicht habe ich sie geärgert oder so, ich weiß nicht mehr, hat meine Frau gesagt, nee, sie bleibt da. Und ich damals dann, ja okay, ich glaube, da war nur der Johannes, unser Ältester, geboren, habe den ins Auto geguckt, bin ins Auto gestiegen, bin losgefahren. Und dann bin einmal quasi um den Block rumgefahren, habe dann nochmal angehalten, bin nochmal aus dem Auto gestiegen, bin ins Haus gegangen, dann hockt da meine Frau, heult und weint, war voll traurig, ich finde das komisch, dass ich bei so lache, gell? Die war auf jeden Fall voll traurig, voll schockiert und ja, du bist einfach weggefahren. Ich habe gesagt, ja, du hast ja gesagt, ich soll gehen. Also, so ähnlich war das bei diesem Volk hier, also ich habe gesagt, komm, wir gehen zu meinen Eltern. Meine Frau wollte aus irgendeinem Grund mit. Ich habe gesagt, okay, tschüss und bin gegangen. Und das war das Überraschende. Ich bin tatsächlich gegangen. Also ich bin dann wirklich losgefahren. Normal macht man das ja nicht. Normal ist es dann, einigt man sich irgendwie. Aber ja, im Nachhinein ist es für mich so lustig, weil ich habe das, glaube ich, noch nie zuvor gemacht und auch nie mehr danach, dass ich so die Sachen, wo ich androhe, die Kinder wissen das normal, ich drohe immer ganz viel an und kündige immer ganz viel an und dann passiert doch nichts. Und aber damals habe ich das wohl wirklich irgendwie durchgezogen. Und da war dieser Moment verpasst, mitzugehen. Dieses Hin und Her, ich sage Hü, dann Hot und so weiter. Und so war es jetzt hier bei diesem Volk auch. Gott sagt, geh da hin. Die sagen, nö, wir wollen da nicht hin. Gott sagt, gut, dann bleibt er da. Dann sagt das Volk, nö, wir wollen jetzt aber doch hin. Sagt Gott, nein, mach das nicht. Und das Volk sagt, doch, wir gehen da hin. Und dann sterben sie alle. Also das sollte uns auch eine Mahnung sein. Es gibt offensichtlich manchmal im Leben ein zu spät. Es gibt offensichtlich Dinge, die kann man nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt im Leben machen, sondern da kann es irgendwann mal zu spät sein. Das waren diese 10 Kundschafter und es sind viele mahnende Dinge dabei, die wir uns an dem schlechten Beispiel dieser Kundschafter, wo wir davon lernen können. Es gibt aber noch 2 andere, Josua und Kaleb. Von den beiden heißt es, denen gibt Gott ein Zeugnis. Er sagt, dass ein anderer Geist in ihnen war. Das waren ganz andere Typen. Die waren in der Unterzahl. Die waren zu zweit, zum einen gegen diese 10 anderen Kundschafter und zu zweit gegen dieses ganze Volk, das jetzt schon gegen sie aufgewiegelt war. Die beiden standen zusammen mit Mose und Aaron da und haben versucht zu vermitteln. Das heißt ja, sie haben beschwichtigt. Das heißt, es waren auch keine, die hingegangen sind und gesagt haben, hey, wir wissen es besser, hört auf uns, wir sind viel klüger wie die anderen. Sie haben versucht zu vermitteln, versöhnlich einzuwirken, dass das Volk sich umstimmen lässt, zu beruhigen, zu deeskalieren. Und sie haben versucht zu ermutigen. Also wir sehen hier ganz tolle Charakterzüge an diesen 2 Kundschaftern, an diesen 2 Menschen, Josua und Kaleb. Das ist übrigens auch interessant, den Namen dieser beiden. Bei dem Kaleb ist es ein bisschen uninteressanter, das weiß man nicht so genau, was das heißt. Manche sagen, das heißt einfach Hund. Dem kann ich jetzt nicht so viel abgewinnen. Aber bei Josua ist es interessant, der hieß vorher, der wurde ja umbenannt, wie in diesem Text steht. Der hieß vorher Hoshea, das heißt einfach Rettung. Und dann hieß er Josua oder Jehoshua, das heißt, der Herr ist Rettung. Und das ist genau das, was hier eigentlich passiert, dass Gott Rettung ist in all diesem Chaos. Diesen beiden auf jeden Fall ganz tolle Menschen. Sie haben versucht, das Volk zu ermutigen, haben gesagt, hey, guck mal, das ist doch so, wie Gott das euch versprochen hat. Das Land fließt über von Milch und Honig. Natürlich, da gibt es Gefahren, da gibt es Riesen. Das ist so, das stimmt. Aber der Herr hat uns doch versprochen, dass er die mit uns besiegt. Die beiden haben Glauben stiften wollen. Sie haben das Volk dazu animiert, Gott zu vertrauen, der Verheißung, die sie schon hatten, zu glauben, zu vertrauen. Sie waren Ermutiger. Und zwar nicht Ermutiger mit irgendwie sinnloser, leerer Hoffnung, so wie, da ist jemand traurig, also labere ich den zu mit irgendwelchen tollen Sprüchen, damit er irgendwie wieder ein wenig fröhlich wird. Sondern die hatten eine ganz konkrete Ermutigung, die sich auf Gottes Wort gestützt hat, auf Gottes Verheißung, die festen Grund hatte. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir treu nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist. Und seine Nachkommen sollen es besitzen, sagt Gott von diesem Kaleb. Und von Josua, von dem lesen wir ganz viel in der Bibel, was das für ein Mensch war. Der hat 188 Mal, kommt er vor in der Bibel. Diese beiden Menschen haben trotz des ganzen Widerstandes des Volkes und trotz des Widerstandes dieser 10 anderen Kundschafter festgehalten an dieser Verheißung Gottes. Für diese Verheißung, für dieses Land gibt es verschiedene Bilder. Manche sagen, ja, das ist, können wir heute so deuten auch auf das Himmelreich. Das ist so ähnlich, wie es uns Christen mit dem Himmel geht. Wir sind jetzt in der Wüste, also eine Zeit der Bewährung, wo wir uns bewähren müssen. Und dann wartet auf uns das gelobte Land, also der Himmel. Andere sagen, ja, das kann man so nicht sehen, weil im Himmel gibt es ja keinen Kampf mehr. Da ist für uns Frieden, da ist endlich Ruhe, da ist alles vorbei. Und hier in diesem Land ist ja zuerst mal noch Kampf, das muss erobert werden. Also ist dieses gelobte Land ein Bild für das Glaubensleben. Und das vorher ist so diese Schwelle, ob sie sich entscheiden, zu glauben, zu vertrauen oder nicht. Wie auch immer man das jetzt übertragen mag und wie auch immer man das sehen mag. Wir stehen immer wieder vor der Entscheidung, wie wir die Verheißungen Gottes sehen. Wie wir unseren Glauben sehen, wie wir das sehen, was Gott uns verspricht. Was wir da für einen Blick drauf haben. Beides ist real. Auch als Christen, die Gefahren, die da sind, die sind real. Uns geht es ja hier gut, wir haben nichts zu befürchten in diesem Land. In anderen Ländern, in Nordkorea, Laos, überall auf der Welt, müssen Christen nicht nur um ihr Leben fürchten, sondern sie können sich sicher sein, wenn sie Jesus als Herrn bekennen, wenn sie sich für diesen Jesus entscheiden, bedeutet das für sie Leid, Qual, Folter, Verfolgung, Tod, Schmerzen, Verlust. Und sie machen es trotzdem. Das sind Menschen wie Josua und Kaleb, die sehen die Gefahr, die wissen, was da auf sie zukommt, aber sie sehen auch die viel, viel, viel größere Verheißung Gottes, das Versprechen Gottes, das, was Gott ihnen schenkt. Und sie schätzen das höher als diese Gefahr. Sie schätzen das höher als das, was da Schlechtes auf sie zukommt. Und vor diesen Entscheidungen stehen wir auch oft im Leben. Wie schätze ich das ein, was Gott für mich hat? Wie schätze ich mein Glaubensleben ein? Welchen Wert hat es für mich, die Nachfolge Jesu? Was ist mir das überhaupt wert? Sage ich, das ist mir alles zu gefährlich. Ich gucke, dass ich da ja, in sicherem Fahrwasser bleibe, weil so viel Riesen, so viel Bedrohung, so viel Schlechtes. Oder sage ich, das, was Gott für mich hat, diese ewige Verheißung und das Leben mit Gott und dieses satte grüne Land und alles, was er mir gibt, das ist mir viel, 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 viel mehr wert als alle Bedrohung. Ich denke, das ist eine Sache, die wir aus diesem Text lernen können. Und ich möchte da schließen mit diesem Vers, den du eingangs schon genannt hast, der auch über dieser Reihe jetzt steht und der so gut zu dem passt, wie Josua und Kaleb uns hier ermutigen. Gott sagt da im Josua 1, Vers 9, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Amen.